Fand der Minister den Rücktritt richtig?
Bitte?
Fand der Minister Seehofer den Rücktritt richtig?
Der Rücktritt von Herrn Cafier war eine persönliche Entscheidung, die er selbst getroffen hat. Insofern kann ich das nicht bewerten.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Das Ministerium für Bildung und Forschung, das will ich vorwegschicken, hat sich entschuldigt. Wegen Krankheitsfällen und Quarantäneregelungen sind Sie heute leider nicht da. Die Fragen können gleich wohl gestellt werden, weil die Mitarbeiter aus der Pressestelle die Übertragung sicherlich auch sehen und wir dann die Antworten nachreichen. Das zunächst als Vorbemerkung und dann kommen wir wie Mittwoch immer zu dem Bericht aus dem Kabinett. Frau Demmer, bitte.
Ganz genau. Schönen guten Tag auch von mir. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes beschlossen. Der Gesetzentwurf setzt die sogenannte UTP-Richtlinie über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette um. Dabei wird erstmals in diesem Sektor ein EU-weiter Mindestschutzstandard zur Bekämpfung eben solcher unlauteren Handelspraktiken geschaffen. Faire Vertrags- und Lieferbeziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren in der Wertschöpfungskette für Lebensmittel tragen dazu bei, dass qualitativ gute Lebensmittel angeboten werden und Landwirte auskömmlich wirtschaften können. Verboten werden die schädlichen Praktiken, denen Erzeuger von Agrar-, Fischereiprodukten sowie Lieferanten in der Lebensmittellieferkette aufgrund von Marktungleichgewichten häufig ausgesetzt sind. Ich kann einige Beispiele nennen. Der Käufer muss bestimmte Zahlungsfristen einhalten. Die kurzfristige Stornierung von Bestellungen verderblicher Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse durch den Käufer ist künftig nicht mehr zulässig. Der Käufer darf nicht einseitig die Qualitätsstandards, Liefer- oder Zahlungsbedingungen einer Liefervereinbarung für Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse ändern. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung geht punktuell über die 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinie hinaus, indem er weitere Praktiken, die den Lieferanten benachteiligen, verbieten. Dazu gehört das Zurückschicken nicht verkaufter Erzeugnisse an den Lieferanten, ohne für sie zu bezahlen und soweit nicht mehr verwertbar sind, ohne für die Kosten der Beseitigung aufzukommen. Die Lagerkosten des Käufers auf den Lieferanten abzuwälzen, die Schutzmaßnahmen abzuwälzen, da kommt ein Punkt. Diese Schutzmaßnahmen greifen für alle Unternehmen der Lebensmittelerzeugung und Verarbeitung bis zu einem Jahresumsatz von 350 Millionen Euro gegenüber jeweils größeren Unternehmen der Lebensmittelverarbeitung bzw. des Lebensmittelhandels. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wird die Vorgaben durchsetzen. Sie trifft ihre Entscheidungen im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt. Ich lasse es mal hier dabei, denn die Ministerin selbst wird sich um 14 Uhr hier ihren Fragen stellen. Und dann hat das Bundeskabinett heute die Stellungnahme der Bundesregierung zum nationalen Bildungsbericht mit dem Titel Bildung in Deutschland 2020 beschlossen. Die Stellungnahme geht auf alle wichtigen Fragestellungen des Bildungsberichts ein und zeigt die zentralen Initiativen und Reformschritte auf, die die Bundesregierung im Rahmen ihrer Zuständigkeit ergriffen hat. Der Bericht dokumentiert eine Reihe erfreulicher Entwicklungen. Dazu gehören beispielsweise die zunehmende Bildungsbeteiligung, der quantitative Ausbau des Bildungspersonals, die kontinuierlich steigenden Bildungsausgaben und der allgemein steigende Bildungsstand. Der Bericht bescheinigt auch eine höhere Durchlässigkeit des Bildungssystems und gestiegene Flexibilität bei Bildungsentscheidungen. Schwerpunktkapitel des Berichtes ist Bildung in einer digitalisierten Welt. Dieses Thema erfährt natürlich auch durch die Rahmenbedingungen der Pandemie gerade besondere Aktualität. In den vergangenen Monaten ist ja deutlich geworden, was in Schulen schon unter großem Einsatz aller Beteiligten gut läuft, aber auch woran es eben im Moment doch noch mangelt, beispielsweise die Infrastruktur und die technische Ausstattung. Auch mit Blick auf die Kompetenzen und Qualifikationen von Lehrenden und Lernenden gibt es immer noch große Unterschiede. Umso drängender ist es, mit Hochdruck die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben. Im Rahmen des Digitalpakts Schule unterstützt der Bund die Länder bereits mit 6 Milliarden Euro. Damit erhalten bedürftige Schülerinnen und Schüler digitale Endgeräte über ihre Schulen. Außerdem beteiligt sich der Bund bei der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administratoren. Darüber hinaus wurde eine weitere Aufstockung des Digitalpakts um 500 Millionen Euro beschlossen, um auch Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten auszustatten. Neben der Digitalisierung nennt der Bericht noch weitere Herausforderungen. So verlassen verglichen mit dem Tiefstand von 2013 wieder mehr junge Menschen die Schule ohne Abschluss. Zudem hat der soziale Hintergrund nach wie vor Einfluss auf den Bildungserfolg. Zu nennen sind darüber hinaus steigende pädagogische Anforderungen an das Bildungspersonal sowie auch die wachsende Heterogenität von Kindern und Jugendlichen sowie der steigende Personalbedarf in Kitas und Schulen. Umso wichtiger ist der Bundesregierung die weitere Stärkung des Bildungssystems. Deutliches Zeichen für das Engagement des Bundes ist die Steigerung der Bildungsinvestitionen. Sie erhöhte sich von 2008 bis 2018 um 94% auf 10 Milliarden Euro. Erhebliche Summen investiert der Bund beispielsweise in den Ausbau der Kinderbetreuung und in die Zukunft der Hochschulen. Geplant ist zudem auch eine Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Und das war's für heute aus dem Kabinett.
Herzlichen Dank.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Gibt es Fragen zu einem Thema aus dem Kabinett, Herr Jung?
Ja, zum Agrarmarktstrukturgesetz. Oder vielleicht können Sie es auch schon beantworten, ist nur eine Lernfrage. Warum wurde der Schutzbereich auf Lieferanten...
Pardon, ja? Ist das ans Landwirtschaftsministerium? Oder?
Ja, falls Frau Demmer es nicht beantworten kann, ja.
Warten Sie doch einen kleinen Augenblick,
bis
wir den Platz gewechselt haben, damit... wir hatten das immer so geplant.
Ich weiß, aber wir sind da ja auch beteiligt.
Ach so, okay, dann macht Sinn.
Es gibt ja auch Kritik an diesem Gesetz jetzt, unter anderem, dass der Schutzbereich auf Lieferanten mit einer maximalen Umsatzgröße von 350 Millionen Euro begrenzt wurde. Warum ist das passiert? Warum gibt es überhaupt eine Begrenzung?
Ja, vielen Dank. Also es geht darum, vor allen Dingen die Lieferanten und vor allen Dingen auch die Bauern und Bäuerinnen zu unterstützen mit dem Gesetz. Und hier geht es vor allen Dingen um die kleinen Betriebe, um die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe. Und deshalb haben wir die ist übrigens auch schon so festgesetzt. Es ist ja eine Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes und das war da schon so festgelegt und das haben wir nicht geändert.
Aber ich würde gerne verstehen, warum nicht unabhängig von der Größe jegliche Akteure geschützt werden müssen.
Ja, weil die kleinen Betriebe besonders häufig unfairen Vertragsbedingungen ausgesetzt sind. Und im Übrigen möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass die Ministerin sich ja um 14 Uhr äußert und auch gerne Fragen entgegennimmt im BML.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich gerne das Thema Corona aufrufen. Noch zum Kabinett? Gerne. Ja, dann, pardon.
Ja, danke. Im Kabinett war heute auch, so haben es das Justiz- und das Familienministerium mitgeteilt, die Frage geht aber ans Wirtschaftsministerium, um keine Hektik zu verursachen, eine Stellungnahme zum Thema Frauen in Führungspositionen, unter anderem mit der Erkenntnis, dass man empfehlen würde, auch bei Vorständen über eine feste Quote nachzudenken. Das Thema hatten wir ja auch in der letzten Woche immer mal wieder. Es sollte letzte Woche eine Arbeitsgruppensitzung geben. Daher die Frage ans Wirtschaftsministerium, gibt es da inzwischen einen Fortschritt gibt es inzwischen bei Ihnen eine Meinungsbildung in den Gesprächen mit den beiden anderen Häusern?
Mir ist bei dem Thema jetzt kein neuer Stand bekannt. Also ist es das, was ja, ich glaube, es war in der letzten Woche auch besprochen wurde, dass natürlich die Steigerung des Frauen, des Anteils weiblicher Führungskräfte ein wichtiger Punkt ist für Minister Altmaier. Aber jetzt konkret zu den Verhandlungen ist mir kein neuer Stand bekannt.
Also ich kann dem hinzufügen, genau, ich hatte hier auch in der vergangenen Woche gesagt, es gibt eine Koalitionsarbeitsgruppe zu dem Thema, die tagt und über die Ergebnisse halten wir sie dann auf dem Laufenden. Ich kann Ihnen aber zu der Stellungnahme der Bundesregierung zum Evaluationsgutachten über die Wirksamkeit des Gesetzes zur Frauenquote gerne noch ein paar Daten an Hand geben. Das habe ich nicht vorgetragen, weil es in der sogenannten Top-1-Liste beschlossen worden ist. Die wichtigsten Ergebnisse der Evaluierung halten fest, also die Regelung zur festen Quote von mindestens 30% Frauen in den Aufsichtsräten der börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen hat zu einem signifikanten Frauenanteil in den jeweiligen Aufsichtsräten geführt. Dort liegt der Anteil jetzt inzwischen bei 35,2%. Laut Gutachten ist der ursprünglich erhoffte Effekt, dass dadurch auch eine Erhöhung des Frauenanteils in den Aufsichtsräten auch durch eine deutliche Erhöhung des Frauenanteils in den Vorständen dieser Unternehmen erfolgt, also dass die Aufsichtsräte dafür sorgen, dass in den Vorständen auch der Frauenanteil steigt. Dieser Erfolg ist nicht eingetreten, denn in den Vorständen liegt der Frauenanteil derzeit immer noch bei 10%. Auch die formulierten Zielgrößen der Unternehmen deuten da auf geringe Ambitionen hin. Lediglich 458 der 2101 Unternehmen streben eine Zielgröße an, die über Null liegt. Also alle anderen streben eine Zielgröße Null an. Dem Gutachten zufolge fehlt es aufgrund der Möglichkeit zur Festlegung der Zielgröße Null an der Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit den gesetzlichen Regelungen oder dem eigentlichen Handlungsbedarf. Daher führe die Geltung der Zielgrößen nur in einem ganz geringen Maße zur Erhöhung des Frauenanteils. Für den Bereich Gremien des Bundes kann ich sagen, bei der Besetzung von Aufsichtsgremien und wesentlichen Gremien des Bundes, beziehungsweise solchen, für die der Bund die Mitglieder bestimmt, gibt es eine deutliche Erhöhung des Anteils von Frauen. Die Frauenanteile an Führungspositionen im öffentlichen Dienst des Bundes allgemein stiegen also insgesamt auf 36%. In den obersten und nachgeordneten Bundesbehörden und in den Bundesgerichten waren in den obersten Führungspositionen nach dem Gutachten allerdings nur knapp 20% Frauen vertreten. Bei den Körperschaften, Anstalten, Stiftungen des Bundes sogar nur 14%. Also hier besteht aktuell Handlungsbedarf, der auch in die aktuellen Diskussionen über die weiteren Maßnahmen mit einfließt.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Rinke?
Ja, Frau Demmer, da sich jetzt alle in der Bundesregierung zumindest über das Ziel einig zu sein scheinen, können Sie uns sagen, wann denn dann ein Gesetzentwurf zu dieser Verschärfung der Frauenquote kommen soll? Und eine Frage an federführend sind ja Familie, glaube ich, und Justizministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie es ist mit der Erweiterung des Gesetzentwurfs, der vorliegt, um genau diese Bundesbehörden, die Sie eben erwähnt haben, ob das geplant ist.
Also es wird Sie jetzt nicht überraschen. Ich kann Ihnen sagen, also Union und SPD haben sich ja im Koalitionsvertrag darauf verständigt, das Gesetz zur Frauenquote weiterzuentwickeln. Es gibt dazu einen Referentenentwurf. Dieser wird in einer Koalitionsarbeitsgruppe diskutiert. Und sobald wir uns da geeinigt haben, werden wir Sie selbstverständlich darüber informieren.
Die anderen Sprecher noch, Herr Rinke?
Genau. Zweite Frage, Justizministerium, möglicherweise.
Danke.
Ja, danke für Ihre Frage. Ich kann bestätigen, dass wir natürlich auch, was die öffentlichen Unternehmen betrifft, dass wir auch wissen, dass da noch Luft nach oben ist und dass wir daran arbeiten. Da haben wir sehr ambitionierte Ziele uns gesetzt, nämlich, dass wir also eine 50-50 Beteiligung zwischen Frauen und Männern bis 2025 erreichen.
Können Sie uns sagen, wann Ihr Ministerium plant, dass der Gesetzentwurf jetzt verabschiedet wird?
Na, wir sind natürlich sehr daran interessiert, dass wir damit zeitnah ins Kabinett kommen. Das ist also eine, eine Einigung zustande kommt. Sie haben alle verfolgt und beobachtet, dass Bewegung in die Sache gekommen ist. Insofern sind wir sehr optimistisch und hoffen, dass wir spätestens im Dezember mit dem Gesetzentwurf ins Kabinett kommen.
Justizministerium?
Gut, da der Gesetzentwurf von beiden vorgelegt wurde, nehme ich an, dass die beiden Ministerien sich verständigt haben. Ich würde dann lieber das Wirtschaftsministerium nochmal zu der Meinung fragen. Ja, da der Wirtschaftsminister ja eher ein bisschen reserviert war für gesetzliche Regelungen für Vorstände, hätte ich ganz gerne gewusst, ob Herr Altmaier seinen Widerstand jetzt auch aufgegeben hat oder ob er diese Regelung weiter skeptisch sieht.
Also wir sehen und wir sind hier weiter in der Abstimmung, das haben wir jetzt hier schon mehrfach gesagt und deshalb möchte ich hier jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen und dass ganz grundsätzlich Herr Altmaier, Minister Altmaier, der Überzeugung ist, dass Frauen in Führungspositionen eine Bereicherung für Unternehmen und Verwaltung sind, steht außer Frage und dem möchte ich jetzt erstmal nichts weiter hinzufügen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann noch zwei kurze Terminankündigungen vom Wirtschaftsministerium, die nicht in Vergessenheit geraten. Und dann kommen wir zum nächsten Thema.
Ja, gerne. Dankeschön. Ich möchte auf zwei Termine im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hinweisen, die in dieser Woche bei uns noch stattfinden. Das ist zum einen am Donnerstag die informelle Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen Ministerinnen und Minister. Da wird es um Themen rund um den europäischen Binnenmarkt geben und die Stärkung einer europäischen Industrie und die Unterstützung einer Transformation der europäischen Industrie hin zu einer grünen und mehr digitalen Industrie. Und am Freitag finden drei Termine statt rund um das Thema Weltraum. Es wird jeweils zu den Terminen Doorsteps geben um 8.30 Uhr und Pressekonferenzen. Und bei Details kann ich gerne dann bilateral noch Näheres ergänzen.
Dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Blank, bitte. Und wir machen mit Corona weiter, ne?
Frau Demmer, nicht weit von hier vom Brandenburger Tor werden gerade Wasserwerfer eingesetzt. Hat die Bundesregierung denn eine Botschaft an die Demonstranten? Können Sie deren Sorgen und Bedenken gegen das Gesetz nachvollziehen?
Also ich und die Kollegen haben wir ja vielfach betont, dass friedliche Demonstrationen natürlich auch in Zeiten der Pandemie wichtig sind, um Meinungen auch öffentlich vertreten zu können. Kritik soll und muss in einer Demokratie immer möglich sein. Das haben wir ja mehrfach betont. Und natürlich ist es auch völlig unverzichtbar, dass die Maßnahmen, mit der die Pandemie bekämpft werden, öffentlich diskutiert, öffentlich kritisiert und öffentlich auf ihre Angemessenheit hinterfragt werden. Denn die Versammlungsfreiheit ist zweifellos eines der höchsten Güter unserer Verfassung. Die Grenze der zulässigen Grundrechtsausübung ist aber erreicht, wenn man sie missbraucht. Das möchte ich hier ganz allgemein sagen, denn zu den aktuellen Geschehnissen kann ich mich hier selbstverständlich nicht äußern. Da fehlt mir der Überblick. Aber klar ist, dass die Entscheidungen der Versammlungsbehörden eingehalten und gewährleistet werden müssen. Das Gleiche gilt dann eben auch für die Einhaltung der Hygienevorschriften, der AHA-Regeln, wie dies ja auch bei einer Vielzahl von Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den vergangenen Versammlungen der Fall gewesen ist. Also das ist der respektvolle und der richtige Umgang, den ich in der Pandemie bei der Umsetzung von Versammlungen seitens der Veranstalter erwarte und der gewährleistet werden muss.
Zusatz, wie beurteilt denn die Bundeskanzlerin den Vergleich des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933?
Also wer in diesem Zusammenhang vom Ermächtigungsgesetz redet, will Assoziationen zum sogenannten Ermächtigungsgesetz des Reichstags vom 24. März 1933 hervorrufen. Damals hatte der Reichstag seine parlamentarische Verantwortung aufgegeben und an die Regierung delegiert. In unserer parlamentarischen Demokratie ist das aber gerade nicht so. Das Parlament nimmt ja auch gerade heute wieder seine Verantwortung wahr. Es schafft begrenzte und befristete Rechtsgrundlagen für das Regierungshandeln, Rechtsgrundlagen, die ja das Parlament selbst auch jederzeit wieder ändern kann. Insofern weise ich also diese Bezeichnung zurück.
Weitere Fragen? Herr Rinke.
Frau Demmer, da im Moment gerade zwischen Bund und Ländern über weitere Einschränkungen diskutiert wird, die möglicherweise nächste Woche beschlossen werden, ist es aus Sicht der Bundeskanzlerin das richtige Signal, wenn jetzt bekannt wird, dass Mitarbeiter der obersten Bundesbehörden bei Dienstreisen 2 Tickets für sich kaufen können, damit sie in Bahn und Flugzeugen einen freien Platz neben sich haben?
Also diese Diskussion ist vor der Gesamtbetrachtung zu sehen, vor Überlegungen, die angestellt werden, wie man im öffentlichen Personennahverkehr ganz grundsätzlich mit der Pandemie oder die pandemischen Rahmenbedingungen besser berücksichtigen kann, von Privilegierungen des öffentlichen Dienstes, die sind nicht geplant.
Ja, die sind nicht geplant. Ich dachte, die bestehen.
Also zu den Details müsste vielleicht das BMI sich äußern, aber ganz grundsätzlich, wie gesagt, es gibt eben Überlegungen, wie kann man auch im öffentlichen Personennahverkehr, dazu gehört dann natürlich auch die Bahn, pandemisch angemessen reisen. Vor dieser Folie gibt es Überlegungen, aber von einer Privilegierung. Eine Privilegierung ist nicht geplant.
Wollen Sie zuerst oder weitere Fragen?
Ja, ich kann das ergänzen. Also es handelt sich da ja um ein Rundschreiben, in der die von der Bundesregierung empfohlenen Schutzmaßnahmen einschließlich der Empfehlung des Einhaltung des Mindeststandards festgelegt werden, die für jedermann gelten. Und eigentlich soll damit nur der erweiterten Regelung für zwingend notwendige Dienstreisen Rechnung getragen werden und den Beschäftigten dazu die Sicherheit gegeben werden, plus alle Mitreisenden, dass die Einhaltung des Mindestabstands gewährleistet werden kann für alle, sowohl in Bahn- und Flugverkehr.
Herr Jung?
Ich meine, Diskussionen über AHA-Regeln in der Bahn und im Flugzeug gibt es seit Monaten. Es gibt seit Monaten von der WHO und auch von europäischer Stelle Empfehlungen im Flugzeugen und in der Bahn, diese einzuführen. Warum tun Sie das nicht, wenn Sie das selbst bei Ihren Beamten anerkennen?
Wie gesagt, ich kann das jetzt nur noch mal wiederholen. Also natürlich wird darüber nachgedacht, wie in Verkehrsmitteln, in denen viele Menschen zusammenkommen, der pandemiegerechtes Reisen möglich ist oder dass sich Fortbewegen ermöglicht wird. Ich kann Ihnen da hier jetzt noch kein Konzept vorlegen. Grundsätzlich gilt, Sie kennen es, das Maskentragen überall da, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Rücksichtnahme aufeinander ist ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang. Und darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt hier dazu nichts beisteuern.
Am Beispiel des Flugverkehrs, darüber wurde ja schon nachgedacht. Da gibt es konkrete Vorschläge, einen Platz neben sich freizuhalten und eine Reihe davor. Das setzen Sie nicht um. Warum nicht?
Wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt von solchen Vorschlägen nichts berichten. Zum Reisen im Flugverkehr kann vielleicht auch noch das BMVI was beisteuern.
Gerne.
Herr Stade?
Gilt ja am Ende auch für die Bahn.
Aber wie gesagt, ich möchte noch mal darauf hinweisen, es gibt eben im täglichen Leben durchaus Situationen, in denen man einander näher kommt als 1,5 Meter. Dafür tragen wir Masken. Trotzdem hindert es uns nicht, darüber nachzudenken, jegliche Situation zu überdenken und sie verbessern zu können.
Ich kann gerne ergänzen. Also Ihre Fragen beziehen sich ja auch darauf, grundsätzlich ist das Reisen in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher oder nicht. Dazu möchte ich mal grundsätzlich noch mal einordnen. Wir haben uns ja auch seit Beginn der Pandemie und tun das auch weiterhin fortlaufend mit allen relevanten Akteuren, so auch mit der DB AG zum Beispiel, abgestimmt, welche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz zu treffen sind. Bereits im April wurden gemeinsame Empfehlungen zu Hygiene- und Schutzmaßnahmen im öffentlichen Personenverkehr mit allen relevanten Verkehrsunternehmen und Verbänden verabschiedet. Dazu gehört natürlich in erster Linie die Maskenpflicht, die die Länder umsetzen, die verstärkte Reinigung und Desinfektion von Verkehrsmitteln. Das gilt übrigens jetzt, was ich hier sage, für alle Verkehrsträger bei Fahrzeugen und Haltestellen und auch Flughäfen, Bahnhöfen und so weiter. Lüftungskonzepte, also auf das haben wir uns alles schon im Frühjahr geeinigt. Wir haben jetzt im Herbst einen runden Tisch gehabt zur Einhaltung der Maskenpflicht, wo wir auch alle relevanten Akteure an einen Tisch geholt haben und geschaut haben, wie kann man das also wirksam auch einhalten. Hier hat es einen Schulterschluss aller Beteiligten gegeben. Seit Oktober finden Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht statt. Bei der Deutschen Bahn wird das umgesetzt mithilfe der Bundespolizei, nicht nur in den Waggons, sondern auch in den Bahnhöfen. Nochmal summarisch, also alle wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir bisher kennen, gehen davon aus, dass es eben in öffentlichen Verkehrsmitteln kein erhöhtes Infektionsrisiko gibt. Da können Sie auch gerne nochmal nachsehen auf den Seiten zum Beispiel des VDV, also des Verbandes der Verkehrsunternehmen, oder auch mit der Deutschen Bahn nochmal sprechen, die hier mit dem DLR zusammenarbeitet, mit dem RKI, mit der Charité, mit der Fraunhofer Gesellschaft. Wir selbst haben über unser Schienenforschungszentrum auch nochmal eine vertiefende Studie in Auftrag gegeben, wo jetzt demnächst auch nochmal Untersuchungen stattfinden in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, also U-Bahnen, Zügen, Bussen, Haltestellen und so weiter, wo man also das hier nochmal wissenschaftlich validiert, was also mögliche Ansteckungsrisiken angeht in der Luft oder auch auf Oberflächen. Das wird also alles untersucht. Und nochmal zu Beginn Ihrer Frage, was diese Reiseregelung, die ja vom Innenministerium hier per Rundschreiben mitgeteilt wurde. Also wir wenden das nicht an für unsere Beschäftigten. Das haben wir auch in der Vergangenheit nicht getan. Also wenn es da vereinzelt Anfragen gab, ob es zwei Sitzplätze zu buchen sind, haben wir das nicht umgesetzt, weil wir eben sagen, es gibt dieses erhöhte Infektionsrisiko im öffentlichen Nahverkehr oder auch im Fernverkehr nicht. Insofern, auch was als das Letzte, was ich auch nochmal hinweisen will, ist, dass die Deutsche Bahn ja im Moment bei 20-25% überhaupt Sitzplatzauslastung liegt. Das muss man auch mal bedenken. Also unter der Woche, am Wochenende ist es ein bisschen erhöht und sicherlich ist es auf manchen Strecken oder in manchen Zügen auch mal erhöht. Aber die Deutsche Bahn hat zum Beispiel hier ihr Reservierungs- und Buchungssystem so eingestellt, dass sie also möglichst, wenn sie reservieren, Sitzplätze am Fenster kriegen, der Platz zum Gang hin frei bleibt. Auch die Zugbegleiter in den Zügen achten darauf, wenn also ein Wagen voll ist und einer nicht, dass also sie sich da umsetzen können. Also hier achten auch alle Beteiligten wirklich strikt darauf, dass man diese allgemeingültigen Abstandsregelungen auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln einhält.
Zusatz? Nur noch mal ganz kurz. Die Empfehlungen der EASA, das ist die Europäische Agentur für Flugsicherheit, und die Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten, ECDC, empfehlen im Flugzeugen Reihe freilassen und Plätze freilassen. Das wird nicht umgesetzt in Deutschland. Warum nicht?
Naja, das ist auch nichts, was Sie national umsetzen können. Wir haben das ja auch adressiert international auf europäischer Ebene im Zuge der Ratspräsidentschaft. Dort ist man auch mit allen europäischen Verkehrsministern darüber einig geworden, dass diese Schutzkonzepte, die Unternehmen entwickeln, die es auf Flughäfen gibt, auch die Luftverkehrsunternehmen selber ergreifen, die Maskenpflicht, auch alles, das greift so, wie es jetzt im Moment ist, dass es auch wirksam ist. Und für alle anderen Verkehrsträger, habe ich das erwähnt, gilt das gleichermaßen, was ich gerade erwähnt habe, die Schutz- und Hygienekonzepte.
Dann habe ich hier noch eine Frage von Susanne Ungrath von NTV ans Innenministerium. Die Reiserichtlinie gilt nur für Dienstreisen. Wie will man verhindern, dass das auch privat genutzt wird, wenn die Begründung ist, man müsse in den Wahlkreis, oder sind das dann auch Dienstreisen?
Also in allererster Linie hat ja der Bund, ist das Rundschreiben ergangen als Arbeitgeber, und damit sollten Möglichkeiten geschaffen werden, das Ziel der Mindestabstände, das Einhalten der Mindestabstände zu fördern. Und die Mindestabstände einzuhalten oder die Richtlinien einzuhalten, ist immer richtig momentan, sodass das auch im privaten Umfeld von den Menschen erwartet wird.
Herr Rinke?
Ja, ich würde gerne auch nochmal das Innenministerium fragen. Nach der Begründung, die jetzt Herr Staate gegeben hat oder Einschätzung, gibt es ja keine erhöhte Gefahr. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, auf welcher Grundlage das Innenministerium eigentlich zu so einer Regelung kommt. Also nach der Begründung ist es ja überhaupt nicht notwendig, dass noch ein zweiter Platz angekauft werden muss mit Steuermitteln. Ja, also können Sie uns sagen, warum man sich so entschieden hat und ob man das möglicherweise nochmal überprüft?
Also genau wie ich gerade schon ausgeführt habe, wurde hier als Arbeitgeber gehandelt und es besteht eine besondere Pflicht, bei den zwingend notwendigen Dienstreisen eben die Mindestabstände weiter zu gewährleisten. Und insofern kann das nie schaden, dass Empfehlungen ausgesprochen werden, die vielleicht dazu beitragen, dass die Mindestabstände in allen Lebensbereichen besser eingehalten werden können.
Entschuldigung, ich verstehe es immer noch nicht. Wenn das Verkehrsministerium, denen ja eine gewisse Kompetenz danach gesagt wird, zu dem Schluss kommt, dass es nicht notwendig ist, wieso kommt das Innenministerium dann dazu, dass Steuergeld dafür eingesetzt wird, dass Beamte 2 Tickets kaufen können?
Also das Innenministerium hat ja in dem Fall dann auch, oder der Arbeitgeber hat ja dann eine besondere Fürsorgepflicht auch, dass die Abstände eingehalten werden. Und es wird ja darauf hingewiesen, dass es nur bei zwingend notwendigen Dienstreisen eingesetzt wird.
Weitere Fragen erstmal zu diesem Aspekt von Corona. Ja. Herr Jessen erst, dann Herr Rinke.
Frau Wick, aber Sie sagen besondere Fürsorgepflicht. Wenn wir vorher hören, dass keine Gefahr besteht, kein Risiko besteht, dann kann es doch auch gar keine besondere Fürsorgepflicht geben. Die besondere Fürsorgepflicht, die Sie als Begründung anführen, setzt ein existentes Risiko voraus, das aber das Verkehrsministerium bestreitet. Also nochmal, was ist die Grundlage dafür, dass Sie diese besondere Fürsorgepflicht mit den finanziellen Folgen sehen? Auf welcher Grundlage?
Also zunächst ist ja vielleicht auch nochmal zu sagen, dass Dienstreisen vorher beantragt und genehmigt werden müssen. Also dass das ein Prüfaufwand ist. Und erst nachdem eine Dienstreise genehmigt wird, stellt sich diese Frage überhaupt erst. Ja? Also das sind ja mehrere Schritte. Und erst in dem Fall, dass eine Dienstreise beantragt und genehmigt wurde, stellt sich die Frage darüber, wie man reist und dann gegebenenfalls, welche notwendigen Vorkehrungen getroffen werden müssen.
Der zeitliche Ablauf setzt doch aber sozusagen die Logik nicht außer Kraft. Auch wenn Sie sagen, es wird erst im dritten Schritt nach der Prüfung der Notwendigkeit entschieden, ob diese Reise angetreten wird, auch dann gilt doch die besondere Fürsorgepflicht, Hinblick Abstand, hat nur eine Grundlage, wenn gesagt wird, es gibt ein Risiko. Dem Risiko ist es doch egal, ob es in der ersten oder dritten Stufe erkannt wird. Deswegen bleibt die Frage, auf welcher Grundlage ist diese Regel, diese besondere Fürsorgepflicht, auf welcher Grundlage fußt sie?
Ich glaube, ich habe dazu alles gesagt.
Rinke.
Nachdem das Verkehrsministerium diese Regelung ja nicht umsetzen möchte für seine Beschäftigten oder glaubt, dass es auch nicht nötig ist, würde mich interessieren, wie die anderen Ministerien das machen. Es gibt ja auch welche, die doch einen intensiveren Pendelverkehr haben zwischen Bonn und Berlin. Ich nehme an, das wird jetzt nicht möglich sein, aber vielleicht könnte man das dann nachreichen, wie die anderen Ministerien das handhaben.
Das würde ich in dem Fall vorschlagen, ja. Sonst haben wir hier ein großes Stühlerücken. Oder ich kann natürlich in die Runde fragen, wer es möglicherweise genauso wie das Verkehrsministerium nicht anwendet. Vielleicht ist diese Frage. Also okay. Also es herrscht, es muss nachgefragt werden. Insofern werden wir das nachreichen.
Gut, danke.
Gut. Dann weitere Fragen zu Corona. Herr Küstner, Sie hatten auch noch eine Frage zu Corona.
Ja, ist zwar noch nicht Ende des Jahres, aber was ja jetzt losgeht, ist eine Debatte darüber, ob eigentlich Feuerwerkskörper
verboten werden sollten, um Krankenhäuser auch vor Überlastung zu schützen. Es gibt einen Aufruf der Deutschen Umwelthilfe oder ein Schreiben der Deutschen Umwelthilfe ans Bundesgesundheitsministerium und ans Innenministerium. Und die beiden würde ich gerne fragen, wie sie dazu stehen.
Ich möchte beginnen. Herr Kotz?
Ich kann dazu sagen, dieser Antrag, dieser Brief ist bei uns eingegangen. Entscheidend ist für uns, dass wie beim Karneval Silvesterfeiern in dieser Pandemie anders aussehen werden und müssen als sonst.
Aber noch keine Entscheidung endgültig zu dem Thema.
Das Gesundheitsministerium hat nicht über Feuerwerkskörper zu entscheiden.
Wäre das Kompetenz des Innenministeriums?
Also es ist gegenwärtig nicht geplant, das Abbrennen von Feuerwerken zum Jahreswechsel stärker einzuschränken. Vielleicht ist darauf hinzuweisen, dass das deutsche Sprengstoffrecht sowieso bereits einen restriktiven Ansatz verfolgt. Und im Übrigen ist der Vollzug des Sprengstoffrechts Aufgabe der Länder. Und auf kommunaler Ebene können die zuständigen Behörden zeitlich und räumlich beschränkt weitergehende Verbote zur Gefahrenabwehr erlassen.
Weitere Fragen zu Corona, Herr Kollege?
Johannes Bockenheimer von Bild. Eine kurze Frage an alle anwesenden Sprecher. Folgen die Minister dem Appell, sich privat nur noch mit einem festen Hausstand zu treffen? Und falls ja, haben Sie sich schon entschieden, mit wem Sie sich treffen werden?
Ich kann anfangen zur Privatangelegenheit des Ministers, sage ich hier nichts.
Also die Bundeskanzlerin hält sich selbstverständlich an alle Regeln, wie sie die MPK beschließt, das RKI vorgibt und über das Privatleben der Kanzlerin gebe ich in der Regierungspressekonferenz auch keine Auskunft.
Wenn ich noch mal was dazu sagen darf, wenn Sie die Anfrage schon gestellt haben an andere Ministerien, die dann noch mal in der BPK zu stellen, weiß ich nicht, wo der Sinn ist. Aber wir können natürlich gerne so fortfahren und damit die Zeit der Kollegen vergeuden.
Ich habe diese Frage nicht gestellt. Ich würde auch ungern jetzt das große Stühlerücken hier starten wollen. Insofern gilt dasselbe wie die andere Frage, wenn da noch Nachrichtungen von den Ministerien kommen und Sie darauf antworten, dann machen wir das auch nochmal zentral.
Okay.
Ich habe noch eine Frage, die würde ich jetzt gerne trotzdem noch reinschieben, obwohl wir das Thema jetzt schon verlassen haben. Der Kollege Wiegold fragt nochmal nach den Beförderungs-, es geht nochmal um die Dienstreisen. Nach den Beförderungsbedingungen der Bahn ist ein leerer Sitzplatz freizugeben. Wird die Bundespolizei die Beförderungsbedingungen auch bei diesen Dienstreisen durchsetzen? Das Frage geht dann auch ans BMI.
Laut meinem Kenntnisstand gibt es eine mündliche Zusage von der Bahn, dass die Plätze nicht verfallen.
Okay, das haben wir dann. Hatten wir noch Herrn Rinke zu Corona, ne?
Ich hätte ganz gerne einmal vom Gesundheitsministerium noch eine Bewertung der neuesten RKI-Zahlen. Also wir haben ja jetzt 3 Tage hintereinander Zahlen gehabt, die unterhalb des Tageswerts der Vorwoche lagen. Sehen Sie darin jetzt eine echte Trendumkehr oder wie interpretieren Sie die Zahlen?
Nein, eine Trendumkehr ist das noch nicht. Die Lage scheint sich auf hohem Niveau zu stabilisieren. Ziel, und das hat der Minister mehrfach gesagt, ist aber ein Rückgang der Fallzahlen und Neuinfektionen auf ein Niveau, das gewährleistet, dass die Gesundheitsämter die Infektionsketten durchbrechen können.
Herr Jung dazu?
Ja, geht nochmal um die Neuinfektionen. Die sollen ja jetzt im Infektionsschutzgesetz festgelegt werden. 35 bis 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen als Schwellen. Die hängen aber natürlich mit den Infektionszahlen und den mit den Zahl der Tests und den Kapazitäten in den Gesundheitsämtern zusammen. Und die können sich ja in Zukunft immer ändern. Die Schwellenwerte bleiben dann aber auf Dauer im Gesetz. Warum?
Also zum einen wird das Gesetz gerade im Bundestag beraten. Ja, deswegen würde ich jetzt zu Details da ungern was sagen. Aber das Gesetz ist bezogen auf diese Pandemie. Das Gesetz kann auch wieder geändert werden. Wir gehen jetzt davon aus, Zeitpunkt jetzt davon aus, dass diese Schwellenwerte sinnvoll sind, um die Belastungsgrenzen der Gesundheitsämter zu markieren.
Jessen?
Ja, ich habe noch mal eine Frage ans BMI. Frau Wick, gibt es so etwas wie gemeinsame Leitlinien über die Art und Weise, wie Polizei ihre Maßnahmen in die Öffentlichkeit gegenüber der Bevölkerung kommuniziert? Nach der Auflösung der Demonstration hier hat die Polizei geschrieben, es seien Menschen, die sich nicht an die Auflösungsverfügung gehalten haben, jetzt wörtlich von unseren Wasserwerfern beregnet worden. Ein Wasserwerfer ist kein Rasensprenger und das ist keine Beregnung. Ist das ein angemessener Sprachgebrauch oder in den Polizeimaßnahmen sinnvoll erläutern kann? Oder ist das nicht Suffisanz, die eher zur Eskalation beiträgt oder zum Frust?
Also es handelt sich derzeit ja noch um einen laufenden Polizeieinsatz, sodass ich Sie um Verständnis bitte, dass ich mich an dieser Stelle dazu nicht äußern kann.
Vielleicht könnten Sie es aber nachliefern, weil diese Äußerung ist ja so gefallen.
Herr Blank dazu? Corona? Dann mit Blick auf die Zeit würde ich dann gerne auch noch andere Themen aufrufen wollen. Ja, Kleinburg, müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir jetzt Corona nicht zu stark auswalzen. Herr Blank noch, Corona, Küstner noch, und dann würde ich das Thema auch abschließen. Aber erstmal noch eine Nachlieferung des Innenministeriums.
Genau, also dem Bundesinnenminister ist wichtig, dass die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden und vor allen Dingen eingehalten werden können. Er spricht sich ausdrücklich gegen die Privilegierung für Bundesbedienstete aus. Und die Regelungen sind Teil des Gesamtkonzepts, Kontaktvermeidung gewährleisten zu können. Das war's, danke.
Ja, das gehört auch nur mittelbar zu Corona, aber natürlich auch eine Frage an Frau Demmer. Morgen Abend der EU-Gipfel. Da wird es ja vorrangig wahrscheinlich darum gehen, die Blockade zu brechen, die von Ungarn und Polen angekündigt worden ist oder nicht angekündigt, sondern durchgezogen worden ist, zu den Corona-Hilfen. Gibt es da schon eine Idee, wie man das machen möchte? Und nachdem Herr Dobrindt gestern gesagt hat, er halte die Verknüpfung von mittlerem Finanzvorschau, Haushaltsdebatte, Corona-Wiederaufbaufonds und Rechtsstaatlichkeit grundsätzlich für einen Fehler, wie ist da die Haltung der Bundeskanzlerin? Also die Verknüpfung mit der Rechtsstaatlichkeit, kann man das eventuell noch daraus lösen oder ist das unwiderruflich sozusagen mit dieser Debatte auch über den Wiederaufbaufonds verbunden?
Jetzt sind wir doch zu weit abgewogen.
Böses Corona.
Ja, und wir machen es jetzt erstmal, aber ich vergesse Ihre Frage nicht, Herr Küstner. Bitte.
Also wir machen es jetzt, ja, und ziehen Sie ihn hin. Denn es hat ja in der Tat jetzt mit Corona konkret nichts zu tun. Also die deutsche Ratspräsidentschaft hat auf der Basis des Mandats des Europäischen Rats im Juli mit dem Europäischen Parlament eine Einigung über den mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027, das Aufbaupaket und den Konditionalitätsmechanismus zum Schutz des Haushalts erreicht. Diese Einigung ist ein wichtiger weiterer Schritt für die Umsetzung des Gesamtpakets, dem noch weitere folgen müssen, da für die Umsetzung sowohl die Zustimmung des Parlaments, aber auch des Rates notwendig ist. Die deutsche Ratspräsidentschaft arbeitet weiter unverändert mit intensiven Gesprächen an einer Einigung zum Gesamtpaket. Dazu werden unverändert von der Präsidentschaft und allen Beteiligten derzeit eine Vielzahl von Gesprächen geführt. Daran hat sich die Bundeskanzlerin in den vergangenen Monaten sehr intensiv beteiligt und tut das auch aktiv im Moment. Ich kann jetzt auf einzelne Gespräche hier zu diesem Thema natürlich nicht eingehen. Wie bisher gilt, dass die Verhandlungen für den EU-Finanzrahmen ab 2021 für den Aufbaufonds ja sehr anspruchsvoll sind und dass als Ergebnis die Zustimmung sowohl des Europäischen Parlaments auch die der Mitgliedstaaten voraussetzt. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten im Rat haben hier gemeinsam eine große Verantwortung, denn es gilt ja sicherzustellen, dass die Mittel aus dem Aufbaufonds und dem Finanzrahmen rechtzeitig und also rechtzeitig die besonders betroffenen Mitgliedstaaten und Menschen in Europa erreichen. Und weil Sie das ja auf morgen hin gemünzt gesagt haben, also die Tagesordnung für die Agenda obliegt natürlich in erster Linie dem Präsidenten des Europäischen Rates. Aber wenn dieses Thema einzelnen Mitgliedstaaten auf den Nägeln brennt, kann sowas natürlich auch morgen besprochen werden.
Die Frage war ja relativ konkret, ob die Verquickung mit der dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip und dem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus für die Kanzlerin unabdingbar ist. Also ob sie das nach wie vor so sieht oder ob das eine Möglichkeit wäre, um eines Kompromisses willen, das rauszulösen. Das könnte man ja direkt beantworten. Und die andere Frage ist für morgen Abend noch eine Pressekonferenz
an. Also zur Konditionalität gibt es keinen neuen Stand. Der Konditionalitätsmechanismus stärkt den Schutz des EU-Haushalts. Dabei sind sowohl der MFR als auch der Aufbaufonds in diese Konditionalität mit einbezogen. Er bezieht sich auf Fälle, in denen festgestellt wurde, dass Verletzungen von Rechtsstaatsprinzipien die ordnungsgemäße Verwendung von EU-Haushaltsmitteln oder den Schutz der finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen oder ein ernsthaftes Risiko in einer ausreichend unmittelbaren Weise besteht. Die Kommission kann Maßnahmen vorschlagen, die der Rat mit qualifizierter Mehrheit dann genehmigen muss.
Pressekonferenz morgen Abend?
Da kann ich Ihnen hier und jetzt keine Auskunft zu geben. Reichen wir gegebenenfalls nach.
So, jetzt ist uns der Corona-Faden endgültig verloren gegangen, aber ich komme noch mal darauf zurück. Eine Frage aus dem Netz von Kollegen Fiaf, RTV Slowenien. Der slowenische Premierminister Janša hat an Frau Merkel einen Brief gesendet, in dem er, wie Sie wissen, unter anderem schreibt, dass zahlreiche Medien und einige politische Gruppen im EU-Parlament offen damit drohten, ein zu Unrecht rechtsstaatlich genanntes Instrument einzusetzen, um einzelne EU-Mitgliedstaaten durch Mehrheitsentscheidung zu disziplinieren. Teilt Frau Merkel diese Ansicht und ist sie bereit, darauf, ich vermute mal, auf den Brief zu reagieren?
Also der Brief ist eingegangen an die Bundeskanzlerin als aktuell Vorsitzende des Rates gerichtet. Ich kann jetzt hier zu Einzelheiten keine Stellung nehmen, aber sicher gucken wir uns diesen Brief an. Und wie gesagt, morgen gibt es ja möglicherweise auch Gelegenheit, am Rande des Europäischen Rates darüber zu sprechen.
Herr Rinke?
Ja, eine Frage an Frau Demmer, vielleicht Herrn Burger. Es gibt ja die Idee, dass man im Notfall, wenn Ungarn und Polen auf ihrem Veto beharren, dass man dann den Recovery Fund intergouvernemental verabreden kann zwischen 25 Regierungen. Wäre das ein Weg, den die Bundesregierung auch mitgehen würde?
Wie gesagt, ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwelchen Verhandlungsergebnissen vorgreifen. Es werden zu diesem Thema intensive Gespräche geführt, über deren Ergebnisse wir Sie bestimmt zu gegebenen Zeitpunkt informieren.
Herr Burger, können Sie sagen, ob das Teil der Gespräche ist, der deutsche Botschafter in Brüssel führt?
Pardon? Ich kann mich nur genau dem anschließen, was Frau Demmer gerade gesagt hat.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir noch einmal zu Corona zurück.
Herr Küster. Ja, ganz kurz noch ans Gesundheitsministerium. Die Frage zu einem Bericht der Süddeutschen Zeitung, demzufolge sich eine 77-jährige Dame beschwert, sie hätte im selben Restaurant wie der Bundesgesundheitsminister gegessen, sei danach an Corona erkrankt und sagt, Herr Spahn habe nicht das Restaurant informiert, wohl das Gesundheitsamt, aber nicht das Restaurant. Ich wollte fragen, wie Sie das bewerten.
Zum einen möchte ich dem Eindruck entgegentreten, der Minister habe diese Dame nachweislich infiziert. Es kann auch umgekehrt gewesen sein, das wissen wir nicht. Die Infektionen können komplett unabhängig voneinander passiert sein. Zum anderen hat der Minister, nachdem sein Testergebnis an dem Mittwoch bekannt war, sämtliche seiner Kontakte, die er hatte, seiner direkten Kontakte in den 3 Tagen vorher angerufen, hat die Liste mit diesen Kontakten und auch des Restaurants dem Gesundheitsamt übergeben und damit sämtliche Auflagen, die es gibt in Berlin, übererfüllt.
weitere Fragen dazu. Dann habe ich eine Frage, die auch im Zusammenhang mit Corona steht. Herr Baumann von presseorgane.de fragt, das dänische Statens-Serum-Institut betreibt das Portal Eurodomo. Dort werden seit 2016 die Sterbefälle in Europa erfasst. Bisher liefern nur Berlin und Hessen ihre Daten an dieses Institut. Können Sie sich eine bundesweite Zusammenarbeit mit dieser Statistikinitiative vorstellen, auch ans BMG?
Entschuldigung, das war mir jetzt irgendwie... Kannst du noch mal wiederholen, Entschuldigung.
Kann ich. Das dänische Statens-Serum-Institut betreibt das Portal Eurodomo. Dort werden seit 16 die Sterbefälle in Europa erfasst. Bisher liefern nur Berlin und Hessen ihre Daten. Können Sie sich eine bundesweite Zusammenarbeit mit dieser Statistikinitiative vorstellen?
Die Initiative ist mir nicht bekannt, kann ich nichts zu sagen.
Dann haben wir das erledigt und dann kommen wir noch zu einem außenpolitischen Thema, nämlich dem angekündigten Truppenabzug. Herr Lücking.
Ja, eine Frage an das Außenressort und an das Ressort Verteidigung. Wie wird der angekündigte Abzug die Politik im Außenministerium beeinflussen? Was werden die konkreten Reaktionen im Verteidigungsbereich sein? Können Sie das für Ihre jeweiligen Ressorts bitte kurz erläutern?
Ja, ich fange vielleicht schon mal an im Interesse der Zeit. Ja, wir haben die Ankündigung der USA zur Kenntnis genommen und wir stehen in engem Austausch mit den USA im Rahmen der NATO und auch mit unseren Partnern. Es ist ja so, dass wir uns in Afghanistan seit 2001 gemeinsam engagieren als Partner. Das gilt nicht nur für den Militäreinsatz, die militärische Komponente im Rahmen der NATO, sondern es gilt auch für den zivilen Aufbau, es gilt für die Entwicklungszusammenarbeit und es gilt auch für die Unterstützung des Friedensprozesses in Afghanistan. Der Außenminister hat mehrfach gewürdigt, dass es ein großes diplomatisches Verdienst auch der Trump-Regierung war, die Friedensverhandlungen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass nun Friedensverhandlungen stattfinden können zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung. Dieser Friedensprozess ist aus unserer Sicht die beste Möglichkeit, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein Abzug so stattfinden kann, dass all das, was in den letzten Jahren in Afghanistan erreicht wurde, Menschenrechten, Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, Entwicklungschancen auch für Mädchen und Frauen, dass das nicht verloren geht, dass das nicht aufs Spiel gesetzt wird. Eine wesentliche Geschäftsgrundlage für diesen Friedensprozess war eben auch immer, dass militärische Abzugsschritte an Bedingungen geknüpft sind. Und unsere ernste Sorge ist, dass ein verfrühter Abzug diesen Verhandlungsprozess gefährden könnte, ein Sicherheitsvakuum riskiert und dadurch erreichte Fortschritte in Afghanistan aufs Spiel gesetzt werden. Dazu sind wir mit den USA im Gespräch und machen diese Position auch im Gespräch mit den amerikanischen Partnern deutlich.
Das kann ich nur doppelt unterstreichen. Auch wir befinden uns natürlich laufend in Gesprächen mit unseren militärischen Partnern auf der US-Seite. Daher überrascht uns jetzt diese Äußerung und Konkretisierung der noch im Moment im Amt befindlichen Administration natürlich nicht. Es ist zunächst mal eine Konkretisierung der schon lange bestehenden Abzugsabsichten. Und hier wird das Ganze mit einer Zahl versehen. Allerdings ist das eher eine politische Größe dieser Zahl derzeit noch. Wir bemühen uns natürlich darum, herauszufinden, auch in Verbindung mit unseren Partnern und mit insgesamt der NATO, was das konkret für die Fähigkeiten vor Ort bedeutet. Denn ganz klar ist auch, dass die USA als stärkster Beitragender für die Einsatzgestellung vor Ort eine bedeutende Rolle im Hinblick auf Fähigkeiten stellen oder spielen, die notwendig sind, um das Gesamtkonstrukt aufrechtzuerhalten. Hier gehen wir davon aus, dass der Grundsatz gemeinsam rein, gemeinsam raus und zur richtigen Zeit raus gewahrt bleibt. Die Gespräche, die wir führen, sind definitiv genauso angelegt. Und wir müssen jetzt derzeit unsere Planungen, die natürlich generisch in Schubladen in jeder Variation bereits vorhanden sind, erstmal darauf abstimmen, was uns konkret von der amerikanischen Seite dann mitgeteilt wird, wie sich das auf Seiten der militärischen Fähigkeiten vor Ort dann konkretisiert und umsetzt.
Zusatz. Halten Sie die verbleibende Restdienstzeit des jetzigen US-Präsidenten für realistisch, dass in diesem Zeitraum ein Abzug überhaupt in Frage kommt? Oder kann man auf Zeit spielen? Lohnt sich das?
Also den Takt gibt im Moment definitiv die derzeit noch amtierende Administration vor. Es gibt jede mögliche Szenarien, die einen geordneten Abzug bis Ende April nächsten Jahres durchaus zulassen. Und spekulieren über andere Dinge möchte ich hier nicht.
Herr Rinke, dazu?
Ja, auch Nachfrage dazu. Wenn die Amerikaner Truppenteile abziehen, sehen Sie eine Möglichkeit, dass andere NATO-Partner, auch die Bundeswehr, die Funktion, die die Amerikaner bisher übernommen haben, ersetzen? Oder wäre das ganz unmöglich?
Das kann ich hier auch so nicht beantworten, diese Frage, weil das spekulativ ist. Es hängt davon ab, wie die genaue und konkrete Umsetzung der Reduzierungen auf die Fähigkeiten sich schüttelt letztendlich. Kleinere einzelne Fähigkeiten können immer durch andere Partner gestellt werden. Es kommt eben auf den Einzelfall und auf die konkrete Umsetzung an.
Küstner?
Kurze Nachfrage noch an alle Beteiligten, vielleicht auch an Frau Demmer, ob denn der Schritt von der US-Regierung angekündigt war. Also konkret mit der Bundesregierung abgesprochen war.
Also ich kann sagen, dass wir die Äußerungen des US-Präsidenten zur Kenntnis genommen haben. Und wir werden halt, wie die Kollegen schon gesagt haben, das gemeinsam mit unseren Partnern in der NATO besprechen.
Aber vorab informiert wurden Sie nicht?
Also ich glaube, es ist genauso wie der Kollege vom Verteidigungsministerium es gerade gesagt hat, das kam nicht aus heiterem Himmel. Es gab solche Signale auch schon in der Vergangenheit. Es gibt es jetzt sozusagen eine erste Konkretisierung auf bestimmte Zahlen, aber es ist eben auch noch nicht so konkret auf die Fähigkeiten runtergebrochen, wie das für die weitere Planung notwendig wäre.
Herr Jung? Hat die Bundesregierung irgendwelche Kenntnisse, dass der nächste US-Präsident, Joe Biden, irgendwas an diesem Truppenabzug ändern will? Er hat ja auch angekündigt, dass die Truppen so schnell wie möglich aus Afghanistan raus sollen.
Das ist eine Frage, die Sie an das Biden-Transition-Team vielleicht richten müssen. Ich werde hier nicht spekulieren.
Es ist ja bekannt, was Joe Biden gesagt hat. Ich möchte wissen, ob Sie das anerkennen und so planen oder ob Sie jetzt davon ausgehen, wenn Biden auf einmal reinkommt, dass sich das alles wieder ändert.
Also, Herr Jung, wenn Sie schon alles wissen, was Herr Biden gesagt hat, dann müssen Sie mich ja nicht danach fragen.
Ich möchte wissen, ob Sie das wissen und das anerkennen. Das ist ja was, ist ein Unterschied.
Ja, also, ich habe dazu nichts zu sagen. Tut mir leid. Dann weitere Nachfragen dazu. Herr Küstner nochmal.
Ja, letzte Nachfrage ans Verteidigungsministerium. Sie können zu diesem Zeitpunkt also noch nicht sagen, ob 2500 US-Soldaten die Bundeswehr in die Lage versetzen, in Nordafghanistan zu bleiben. Habe ich das richtig verstanden? Das hängt davon ab, mit welchen Fähigkeiten die USA da bleiben oder wie ist das?
Eine übertreibende Überspitzung vielleicht zur Erläuterung. Wenn das 2500 Sanitätskräfte sind, wird es nicht möglich sein, den Auftrag wahrzunehmen.
Dann habe ich auf meiner Liste noch Herrn Blank mit einem neuen Thema. Ja, nein, noch Herrn Jung, ne? Neues Thema und Herr Rinke. Und die versuchen wir noch abzuarbeiten. Herr Jung.
Geht vielleicht ganz kurz nochmal die Frage ans BMI zum Thema Cafier. Der ist ja jetzt zurückgetreten. Am Montag wollten Sie zu dem Fall, dass er eine Waffe bei Neonazis gekauft hat, nichts sagen angesichts Ihres Kampfes gegen Rechtsextremismus. Wie sieht das heute aus?
Naja, Alter hat sich ja am Montag umfassend dazu geäußert. Mit dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ganz
er hat ganz genau gesagt, was er sagen wollte.
Ja, dass Sie dazu nichts zu sagen wollen. Aber jetzt ist ein Innenministerkollege von Herrn Seehofer zurückgetreten aufgrund einer Verstrickung in die Neonazi-Szene. Gibt's da von Ihnen keinen Kommentar? Sie sind doch engagiert im Kampf gegen rechts.
Also ich habe Herrn Alter am Montag gesagt, nichts hinzuzufügen. Im Übrigen bewerten wir Personalien aus
Fand der Minister den Rücktritt richtig?
Bitte?
Fand der Minister Seehofer den Rücktritt richtig?
Der Rücktritt von Herrn Cafier war eine persönliche Entscheidung, die er selbst getroffen hat. Insofern kann ich das nicht bewerten.
Weitere Fragen dazu? Dann Herr Rink dazu.
Ja, an Frau Demmer, wie nimmt denn die Kanzlerin es wahr, wenn ein CDU-Innenminister in einen solchen Verdacht gerät, in eine solche Affäre gerät? Gab es da Gespräche seitens des Kanzleramtes mit der Spitze in Mecklenburg-Vorpommern? Wie kann man sich das vorstellen? Läuft das ihrerseits ähnlich wie im Innenministerium, dass man das pauschal überhaupt nicht kommentieren will, oder fühlt sich die Kanzlerin da in anderer Art und Weise zuständig?
Nee, ich habe in der Tat den Ausführungen der Kollegin nichts hinzuzufügen.
Dann noch das letzte Thema, Herr Rinke.
Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Iran. IAEA sagt, dass Iran Gas in unterirdische Zentrifugen eingeleitet haben soll. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie das Außenministerium das beurteilt. Hat das irgendwelche Konsequenzen für das Atomabkommen oder wie sehen Sie das?
Ja, der von Ihnen angesprochene reguläre Quartalsbericht der Internationalen Atomenergieorganisation und eine Zirkularnote von dieser Woche liegen den IAEO-Mitgliedstaaten zwar vor, sie werden aber von der IAEO erst nach der heutigen Sitzung des Gouverneursrats veröffentlicht. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich mich zu Details aus diesen Berichten an dieser Stelle noch nicht äußern kann. Ich möchte aber grundsätzlich sagen, dass wir es mit großer Sorge sehen, dass Iran weiter systematisch gegen das JCPOA verstößt. Und gemeinsam mit unseren Partnern, vor allem natürlich mit den E3 EU-Partnern, rufen wir Iran nachdrücklich dazu auf, diese JCPOA-Verletzungen einzustellen und alle nukleartechnischen Verpflichtungen wieder vollständig einzuhalten. Diese Verstöße werden bei dem heutigen Treffen des Gouverneursrats thematisiert und es wird auch in den kommenden Tagen weitere Abstimmungen im E3-Kreis dazu geben. Wir stehen auch dazu mit Russland und mit China im Austausch.
Darf ich kurz nachfragen, wenn Sie selber sagen, dass es systematische Verstöße sind, muss man ja die Frage stellen, ob Sie sich noch Illusionen machen, was die Wirksamkeit des Atomabkommens angeht. Also gibt es diese Zweifel bei Ihnen?
Das ist ja leider kein ganz neuer Zustand, dass Iran systematisch und ja auch durchaus offen und erklärt gegen einzelne Verpflichtungen aus dem JCPOA verstößt. Das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Wie gesagt, unsere diplomatischen Bemühungen waren die letzten Jahre über darauf gerichtet, das JCPOA zu erhalten und Iran wieder zur Einhaltung dieser Verpflichtungen zu bewegen. Und das bleibt auch nach wie vor unsere Priorität, weil wir es nach wie vor für den besten und geeignetsten Weg halten, einen iranischen Weg zur Atombombe zu verhindern. Klar ist natürlich auch, es gibt in den USA einen Politikwechsel. Sie wissen, die USA gehörte zu den Mitbegründern dieses Abkommens. Wir befinden uns jetzt in den USA in einer Transitionsphase. Und natürlich wird auch in diesem Kontext über die Zukunft dieses Abkommens zu sprechen sein.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Herr Jung?
Genau, zum Thema Israel und der Besatzung der Palästinensergebiete. Hatten Sie ja auch sich geäußert zum Thema Ausschreibungsverfahren in Givat Hamatosch. Warum haben Sie gesagt, dass es gestoppt werden sollte? Warum muss das nicht gestoppt werden? Und Sie weisen ja auch darauf hin, dass das alles nicht mit dem Völkerrecht vereinbar ist. Was ist Ihre Reaktion darauf, außer darauf hinzuweisen? Bei anderen Staaten geht es auch dann mit Sanktionen irgendwann los.
Also ich glaube, es ist eine Aufforderung, dass diese Baumaßnahme nicht stattfinden sollte. Mit welchem Hilfsverb das jetzt konstruiert wird, das ist, glaube ich, ändert nichts an der Substanz dieser Aufforderung. Ansonsten zu Ihrer anderen Frage. Also diese Äußerung ist natürlich Teil dessen, was wir tun, um bei der israelischen Seite dafür zu werben, für unsere Auffassung, dass diese Siedlung nicht nur nicht im Einklang mit dem Völkerrecht stehen, sondern dass sie auch der Aussicht schaden auf eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung, was aus unserer Sicht die einzige Option ist, die eine Perspektive auf einen dauerhaften, nachhaltigen Frieden ist.
Aber damit werben Sie ja schon seit 25 Jahren bei den israelischen Freunden.
Und wir werden auch weiterhin, weil das unsere Position ist, für diese Position werben. Wir tun das nicht nur allein, wir tun das auch im Rahmen der Europäischen Union. Wir tun das gemeinsam auch mit Partnern in der Region. Und entscheidend ist aus unserer Sicht, dass jetzt auch die Chancen genutzt werden, die sich aus den jüngsten Entwicklungen in der Region ergeben, damit wieder ein Dialog zwischen Israel und der palästinensischen Seite in Gang kommt. Denn eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung wird es eben nur über Verhandlungen geben. Unter diesem Aspekt ist es eben auch sehr wichtig, dass es gestern Abend eine ganz positive Entwicklung gegeben hat, dass nämlich Israel und die Palästinenser sich auf eine Wiederaufnahme der Sicherheitskoordination verständigt haben. Das ist aus unserer Sicht ein sehr erfreuliches Zeichen, dass nach einem langen Stillstand dort endlich wieder eine Bewegung in eine positive Richtung in diesem Dialog für einen Dialog geben kann.
Kurze Nachfrage.
Sollen, wenn Israel sich dauerhaft und dauerhaft nicht an die Aufforderung hält, Sanktionen ergriffen werden?
Wie gesagt, unsere Position ist, dass dieser Siedlungsbau nicht im Interesse einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung ist. Und unsere Position, und die werden wir weiter zum Ausdruck bringen, bleibt auch, dass er nicht mit dem Völkerrecht vereinbar ist.
Da wir an unserem hygienischen Zeitlimit sind, noch eine letzte Frage, die ich hier habe, und dann machen wir Schluss. Frau Sorge von Dow Jones fragt noch an das BMW. Das Kabinett hat heute auch die Einwände und Empfehlung des Bundesrats zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen reagiert. Können Sie erklären, wie genau?
Frau Sorge hat uns schon schriftlich gefragt und wir antworten ausführlich. Müsste schon fast auf dem Weg sein.
Dann ist mir das ausreichend. Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.